Wir dürfen ja fortlaufend im Judasbrief lesen und haben ja gleich am Anfang erfahren, dass Judas gerne etwas gesagt hätte über unser Glaubensleben, über die lebendige Hoffnung, einst in das ewige himmlische Reich einziehen zu dürfen. Aber dann wurde er innerlich umgelenkt durch den Heiligen Geist, darüber zu reden, wachsam zu sein in dieser Welt, und aufmerksam zu sein gegen die Unterwanderungen durch die Nebeneingeschlichenen. Ja, das gab es zu aller Zeit, das gab es zu seiner Zeit, das gibt es bis zum heutigen Tage. Und wir haben ja gelesen, dass eben diese Nebeneingeschlichenen zwar mit Worten das Bekenntnis des Glaubens haben, aber ihr Leben nicht. Ihr Leben sieht anders aus. Sie nutzen nur die Gemeinschaft der Gläubigen für sich aus. Und dann hat Judas geschrieben darüber, dass das kein gutes Ende für diese haben kann. Die Engel, die ihre Aufgabe nicht bewahrt haben, wurden und werden aufgespart zum Gericht. Sodom und Gomorra. Städte, die gesegnet waren von Gott mit Wachstum, Reichtum, kehrten sich ab von dem Bekenntnis, Gott ist der Herr, und gingen unter. Und er schrieb auch weiter, dass eben diese Nebeneingeschlichenen, sie haben überall etwas auszusetzen. Sie murren immer da und hadern mit ihrem Geschick. Aber sie leben dabei nach ihren eigenen Wünschen und Begierden. Sie fragen nicht nach dem Herrn. Und weil ihre Vorstellung nicht aufgeht, darum hadern sie. Aber das kennen wir auch aus dem Zeugnis des Alten Testamentes. Das Volk Israel, als es in der Wüste war und plötzlich es nicht mehr so ging, wie es sich vorgestellt hatte, dass es gehen sollte, haderten sie, murrten sie. Ja, wo ist denn nun Gott? Warum sind wir denn aus Ägypten geführt? Wir sollen in ein gelobtes Land kommen. Dabei hatte Gott schon so viele Wunder getan, dass man überhaupt nicht daran zweifeln konnte, dass er weiterführt. Und meine Frau und ich, wir sagen uns ja manchmal auch, wenn etwas Schwieriges vor uns liegt, wir leben auch aus der Erfahrung der Vergangenheit. Dessen, was der Herr getan hat zu jeder Zeit, als es Schwierigkeiten gab. Er hat geholfen. Haben wir eben auch gerade gesungen, ja? Und so wird er auch wieder helfen. Und nun am Ende, fast am Ende dieses Briefes des Judas, des Bruders vom Herrn, er hat in Bescheidenheit sich nicht so genannt, sondern ein Knecht Christi, schreibt er jetzt an die Gemeinde. Ihr, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist Gottes nicht haben, die den Geist nicht haben. Also hier noch einmal eine direkte Anrede an die gläubige Gemeinde, darauf zu achten, was bereits gesagt worden ist. Auf das Wort, das geoffenbart worden ist durch die Apostel, die Propheten, immer wieder zu achten und zurückzugehen. Sich nicht von diesen Worten der Heiligen Schrift trennen zu lassen. Um als Jünger Jesu in dieser Zeit, in einer Welt der Widersprüche, und das lernen wir gerade in diesen Tagen wieder, wie widersprechen sich die Leute, wenn sie Berichte geben sollen von Chemnitz zum Beispiel? Der eine sagt das, der andere sagt das, der sagt wieder das. Keiner hat eine rechte Aussage. Es ist eine Welt des Widerspruchs. Sollen wir mittendrin festbleiben, um festbleiben zu können, ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes ständig in unserem Leben zulassen. Es aufnehmen und es als Kontrollmaßstab gelten lassen. Das Wort Gottes muss angewendet werden, um eine Situation richtig einschätzen zu können. Um auch mein Leben zu überprüfen, das muss überprüft werden, nicht an dem Mitbruder, an der Mitschwester, sondern am Worte Gottes, ob mein Leben davon durchflutet ist. Hier verstehen wir bereits diesen Aufruf des Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 16, kennen wir ja nicht. Da sagt er, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja, vermahnt euch doch selbst mit Psalmen und geistlichen Lobgesängen. Lasst es reichlich unter euch wohnen. Schon zu der Apostelzeiten musste die Gemeinde stets an das Wort Gottes als den alleinigen Lebensmaßstab mit dem Herrn erinnert werden. Was sagt das Wort Gottes? Zum Beispiel, Paulus musste in 1. Korinther 15, und das sind ja alles Briefe an die Gläubigen, musste er erinnern an die Auferstehung Jesu von den Toten. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich ja euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Paulus wollte einfach sagen, das steht doch bereits schon geschrieben, ist ja nichts Neues. Das konntet ihr ja schon vorher im Alten Testament lesen. Nach der Schrift, er kommt, er wird sterben, er wird auferstehen und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Ich erinnere euch, das schreibt Paulus bereits an die Christen, die er schon gläubig geworden sind. Wir merken also, wie wichtig das ist, erinnert zu werden. Oder an Titus schrieb er Folgendes im Titusbrief Kapitel 3. Lassen wir uns das auch mal zu Herzen erneut gehen. Titus 3, erinnere sie daran. Woran? Dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien. Erinnere sie daran. Ja, es ist auch ein Brief. Die Gemeinde Jesu war ja schon längst entstanden, aber sie musste erinnert werden. Und zu allem guten Werk bereit. Niemand verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Daran muss man erinnert werden, nicht? Man rastet ja so schnell aus, wenn man eine schwierige Situation um sich herum sieht. Und dann werden wir erinnert, auch in dem Titusbrief, denn auch wir waren früher doch unverständig, ungehorsam. Wir gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Auch der Apostel Petrus, er griff diese Erinnerung auf in 2. Petrus 1, ab Vers 10 will ich das mal lesen. Da heißt es, darum, liebe Brüder, bemüht euch doch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darum will ich's nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es ja wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in der Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Das ist so wichtig auch für uns. Es geht ja vieles um uns herum, was uns verzagt machen will. Und wir sollen uns erinnern an das wunderbare Evangelium, an die Vollmacht Gottes in Jesus Christus, an den Herrn, der über alle Dinge steht. Und wir haben hier nichts weiter auszurichten, als seine Zeugen zu sein. Wir sind keine Weltverbesserer, sondern wir sind Zeugen Jesu. Und Jakobus schrieb ja auch dann in Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Er sagte ja, wir sollen nicht nur das Wort hören, sondern nun sind wir berufen, dieses Wort auch zu tun. Er will uns auch erinnern daran. Seid Täter des Wortes, nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch doch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Merken wir, Judas wollte auch die Gemeinde immer wieder an das Wort, das geoffenbart ist, binden. Haltet euch daran. Er wollte sagen, diskutiert nicht über diese Nebensachen. Haltet euch an Gottes Wort, ihr seid doch Gottes Kinder. Ihr habt doch den Heiligen Geist empfangen. Darum haltet euch an diese Worte, die euch der lebendige Gott zugesprochen hat. Die Apostel Jesu, die Apostel unseres Herrn, sprachen bereits von den Zuständen der letzten Tage. Letzten Tage, das machen wir nicht nur heute. Damit wir nicht überrascht sind, wenn der Glaubensabfall zu sehen ist, wenn das Böse, und wir registrieren das ja, überhand nimmt. Das wahre Evangelium in Wort und Leben auch vermischt wird. Vermischt mit Religionen, vermischt mit antibiblischen Lehren, scheinbar gläubig, scheinbar geistlich und doch nicht vom Herrn. Vermischt werden in dieser Weise, dass Jesus Christus nicht mehr der alleinige Erlöser von Sünde und Tod sein soll. Wir leben in einer Zeit, wo das ja aufgelöst wird. Jesus ist nicht der einzige Weg. Er ist nur ein Weg. Ja, er ist ja auch ein Mensch gewesen. Mohammed war auch ein Mensch. Buddha war auch ein Mensch. Und so gibt es viele Wege zu Gott. Wir haben alle einen Gott. Aber es gibt nur den einen Weg zu Gott. Und zwar in Jesus Christus. Ja. Gehen wir mal kurz auf diese Worte ein. Letzte Zeit. Wann ist denn das? Die letzten Tage im Blick auf die Gemeinde Jesu haben mit dem vollendeten Werk Gottes in Jesus Christus am Kreuz begonnen. Durch ihn redete Gott zuletzt, so steht es auch im Hebräerbrief, zuletzt redete Gott durch seinen Sohn. Und das steht jetzt fest. Da hat die letzte Zeit begonnen. Oder Petrus schrieb in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 18, davon, dass wir in der letzten Zeit leben. Aber das schrieb er schon kurz nach Gründung der Gemeinde Jesu. Und da bezeichnet er das schon als letzte Zeit. Ich lese mal die Verse 18 bis 20. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten, um euretwillen. Also die Offenbarung Jesu, als er über die Erde kommt, das war schon Ende der Zeiten. Da begann also die letzte Zeit. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 17, das ist ja die Predigt des Petrus nach Pfingsten, da lesen wir Folgendes, dass er ja Bezug nimmt auf die Propheten, auf den Propheten Joel, im Blick auf die Ausgießung des Heiligen Geistes und sagt Folgendes. Das ist das, was Joel schon sagen durfte, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Zur letzten Zeit. Da fand Pfingsten statt. Also die letzten Tage haben dort absolut begonnen. Und auch im Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, wir wollen das einfach so in der Parallele uns mal wieder neu vors Herz führen. In Kapitel 10, Vers 11, da geht es ja darum, um diese Beispiele, wie hat sich Israel verhalten? Ja, sie murrten und dann kamen die Schlangen und brachten sie um und so weiter. Da schreibt der Apostel dies wieder vor ihnen als Vorbild, dass sie das nicht wieder murren sollen. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Das schrieb er etwa so 50, 55 nach Christus bereits. Das Ende der Zeit gekommen ist. So wie Petrus es auch nochmal formuliert in 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist nahe das Ende gekommen aller Dinge. Also nicht erst jetzt, heute, sondern bereits schon zuvor am Anfang der Gründung der Gemeinde Jesu. Das Ende deshalb, weil es keine, warum heißt es das Ende? Warum sprechen Sie hier von dem Ende in den letzten Tagen? Weil es keine andere Erlösungstat mehr für den Menschen geben muss. Es ist alles geschehen, es ist vollbracht. Es ist fertig, ja? Es ist vollbracht in Jesus Christus. Nun gilt es nur noch, diese Erlösung anzunehmen. Aber diese letzten Tage haben nicht nur einen Anfang, sondern die Periode der letzten Tage haben ja auch ein Ende. Ja, wir leben ja eigentlich schon fast 2000 Jahre in diesen letzten Tagen. Aber irgendwo haben diese auch ein Ende. Und zwar in der großen Trübsal. Der Herr Jesus hatte Matthäus 24, Vers 21 gesagt, es kommt eine Zeit, die so schlimm ist, wie sie nie gewesen ist und nie mehr sein wird. Und da sprach er von dieser großen Trübsal. Und das ist im Blick auf Offenbarung 13 auch zu verstehen, wo dieses neue Geschöpf der Zusammenfügung des Reiches des Antichristen auftritt und gegen Gott lästert. Gegen Gott lästert, Namen der Lästerung hat und den Höchsten lästert und Vollmacht bekommt, das will ich dabei betonen, von Gott Vollmacht bekommt, die Heiligen zu verfolgen. Und zwar sie auszuschalten, damit er, der Satan, sein Reich aufrichten kann. Dazu müssen die Gläubigen ausgeschaltet werden und die Vollmacht kriegt er für eine Zeit, für 3,5 Jahre. Das ist diese Zeit des Endes, denn danach kommt Jesus Christus wieder und offenbart das unsichtbare Reich in der Sichtbarkeit, das Reich des Friedens. Je näher also diese Zeit des Endes der letzten Tage kommt, desto stärker wird die Ablehnung und der Spott gegen das Heil Gottes in Jesus Christus und sein Kreuz. Für Israel, das dann im tausendjährigen Reich bekehrt ist, bedeuten die letzten Tage das Zeitalter des Königreiches Christi. So dass durch die große Trübsal gerettete Israel an deren Ende der letzten Tage das Reich der Herrlichkeit des Himmels steht. Ich lese dazu auch mal Jeremia 30, bring uns das auch wieder ins Gedächtnis, so wie Judas es sagt, haltet euch an das geoffenbarte Wort, damit ihr nicht fehlgeht. Jeremia 30, ab Vers 3. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden will, spricht der Herr, und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Und dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Juda, so spricht der Herr, wir hören ein Geschrei des Schreckens, nur Furcht ist da und kein Friede. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen, das ist dann die große Trübsal. Und es ist die Zeit der Angst für Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, spricht der Herr, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Das ist der Messias, der dann da ist. Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und entsetze dich nicht, Israel. Denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben, und niemand soll ihn schrecken. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe, denn ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich zerstreut habe. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, ungestraft sollst du nicht bleiben. Mit dir will ich kein Ende machen. Das ist die letzten Tage. Am Ende der letzten Tage kommen ja auch die Ersten, die Letzten geworden sind, auch noch hinzu. Die Letzten unter den Heiden sind plötzlich die Ersten. Und Israel, die eigentlich die Ersten sind, die werden dann die Letzten sein. Aber am Ende der letzten Tage. Beides ist nicht zu verwechseln mit dem in der Einzahl letzten Tag. Denn das ist der Tag der allgemeinen Auferstehung von den Toten. Auch in der Schrift genannt jüngste Tag. So wie es Jesus in Johannes 6 sagt, zum Beispiel, Vers 39 in Johannes 6. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag, am letzten Tag. Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Oder in Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag, am letzten Tag. Und in Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Oder denken wir an die Rede, die im Blick auf den verstorbenen Lazarus Jesus mit Maria und Martha führte. Da heißt es in Kapitel 11, Vers 26, Jesus in Vers 25 sagt er schon, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja, und sie sagte dann, die Magd, ja, ich weiß, du wirst am letzten, am jüngsten Tag, werden sie alle auferstehen. Ja. Und auch in Johannes 5, das möchte ich nochmal lesen, um einfach deutlich zu machen, wozu wir auch im Glauben immer wieder zurückkehren müssen und uns dazu bekennen müssen. Johannes 5, Vers 28, wundert euch darüber nicht, sagt der Herr. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Also nicht zu verwechseln mit dem letzten Tag, die letzte Zeit. Ja? Das jüngste Gericht ist dann die zweite Auferstehung zur Verurteilung. Und der letzte Tag ist die erste Auferstehung zum ewigen Leben. Das können wir auch in der Offenbarung lesen. Ein zweites, Es werden Spötter sein. Judas erinnert daran, dass eine große Wachsamkeit unter den Gläubigen entwickelt werden muss dem Bösen gegenüber, aber auch kein Verwundern darüber sein soll, dass die Kraft der Verführung und der Verführer so zunimmt zum Ende. Manche wundern sich ja und gucken, nein, das ist normal. Im biblischen Sinne ist das normal, dass der Abfall stattfindet und das Böse die Oberhand gewinnt. Die Religionen dürfen aufsteigen, die ökumenische Bewegung im Verbund mit allem darf sich breit machen. Das ist verheißen für die letzte Zeit, das Ende der letzten Tage. Schon zur Zeit Jesu auf Erden lästerten ja die Leute, die unter dem Kreuz standen. In Matthäus 27, sie sagten einfach, und das waren ja nicht Heiden. Das waren Religiöse, wir würden sagen Gläubige in Israel. Und so sind es ja heute auch die, die gläubig erscheinen. Und Judas spricht von denen, ja, die schleichen sich mit ein und wollen euch auf ihre Seite ziehen. Ja, diese Gläubigen, die standen dann vor dem Kreuz oder die da vorübergingen und sagten, ja, ist er denn Gottes Sohn? Matthäus 27, Vers 39, da heißt es, die vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen. Hilf dir doch selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester sogar, ja, die Gläubigen. Mit den Schriftgelehrten, Bibelkenner und die Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Darum wollen wir, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Also, es gibt da gar nichts Neues. Bloß das entwickelt sich immer mehr, dieser Spott und das Schmähen. Und das drückt sich aus über die ganze Christenheit, die an Jesus Christus festhält. Und darüber sollen wir uns gar nicht wundern. Oder sie stellen, wie es Petrus in 2. Petrus 3 sagt, die Wiederkunft Jesu in Frage. Und sagen, na ja, seit der Väterzeiten ist ja alles geblieben, wie es ist. Ja, wann kommt er denn wieder? Kommt er überhaupt wieder? Es wird in Frage gestellt. Ach, er kommt ein paar tausend Jahre später oder überhaupt nicht, ja. Und das schreibt Petrus dann ja und sagt, ja, sie wollen aus Mutwillen nicht wissen, dass die Erde vorher auch war und dann durch die Sintflut plötzlich kaputt ging. Er kommt. Sie stellen die Heilslehre in Frage. Lesen wir dazu 1. Timotheus 4. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Tagen einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Verleitet durch Heuchelei und Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Das heißt, sie gebieten hier ein asketisches Leben, statt alles aus dankbar aus der Hand Gottes zu nehmen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Sie halten sich einfach nicht mehr an die Bibel, an die Schrift und geben ihre eigene Meinung, ihre eigenen Lehren davon. Und wir sollen uns damit beschäftigen. Das will der Teufel. Aber wir sollen uns mit Gottes Wort beschäftigen und nicht mit diesen abartigen Lehren. Dazu müssen wir natürlich Gottes Wort auch lesen. Und in 2. Timotheus 3, 1 bis 4 können wir dann Ähnliches lesen. Das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, also geldgierig. Eigentlich geht es uns in unserem Land so gut gegen die 800 Millionen, die da hungern. Ja, und trotzdem wollen die Leute immer mehr haben. Aber mehr als Essen und Trinken kann man ja gar nicht. Und sie wollen immer mehr haben. Sie mohren, ja. Menschen, die werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht aufgeblasen. Die lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben zwar den Schein, das ist wieder das, was Judas hier sagt, den Schein der Frömmigkeit. Sie schleichen mit ein, bringen sich unter die Christenheit, ja, tun so, als ob sie gläubig sind, aber sie haben nicht den Heiligen Geist. Die Kraft verleugnen sie. Und dann heißt es hier, solche Menschen meide. Ja, geh nicht auf sie ein. Judas warnte also vor solchen Einflüssen und Unterwanderung der Gemeinde Jesu. Es gilt, das Wort Gottes allein festzuhalten. Die Hoffnung des Glaubens soll festbleiben bis ans absolute Ende, bis ans Ende der Wiederkunft Jesu. Glauben und Geduld, das soll festbleiben. Der Schreiber des Hebräerbriefes legt es auch sehr nahe den Gläubigen in Kapitel 6, Vers 11 im Hebräerbrief. Da heißt es, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten, bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Und dann noch dieses letzte. Judas sagt, ja, diese, die also so im Scheinchristentum leben und sich nicht einfach Jesus unterordnen und einordnen lassen, bringen Trennungen, Trennungen in den Gemeinden. Sie sind Fleischliche. Judas weist darauf hin, dass diese Spötter, die nicht mehr die ganze Schrift gelten lassen wollen, und nach ihren fleischlichen Lüsten wandeln wollen, die Elemente der Spaltung einer Gemeinde sind. Sie verursachen Aufruhr und Zank. Sie suchen nie das in Jesus Christus Einende, sondern Anerkennung ihrer selbst und ihrer vermeintlichen Erkenntnisse. Sie suchen nie in Christus das Einende. Die Liebe, das Miteinander. So wie das Gebot Jesu lautet, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt und daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Sie sind genannt Fleischliche, die nur nach den äußeren Bedürfnissen leben und sie haben den Geist Gottes nie empfangen. Sie sind religiös und haben mancherlei fromme Taten und Übungen, die sie ausüben. Sie haben manches fromme Schauspiel, was sie vorzeigen, aber sie gehören nicht zum Herrn. Paulus schrieb im Galaterbrief, lesen wir dazu Galater 5, Galater 5, Vers 17 und 18 folgendes. Das Fleisch begehrt gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch, die sind immer gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also er macht deutlich, fleischliche Gesinnung hat nichts mit der geistlichen Gesinnung zu tun. Das kommt nie zusammen. Das sind Gegensätze. Darum gilt es, dass wir entweder durch den Geist Gottes bewegt werden oder dass wir dann von dem Geist dieser Welt bewegt werden. Das ist immer so die Frage, die dem Einzelnen gestellt wird. Und wir sollen aufpassen, dass wir nicht mehr vom Geist dieser Welt bewegt werden. Wir registrieren den Geist dieser Welt und was, aber bewegt sollen wir vom Geiste Gottes werden. Ja, im Römerbrief Kapitel 8, Vers 5 steht dazu auch Folgendes. Denn die fleischlich sind, die sind ja fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Fleischliche Gesinntsein ist Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es ja auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Also wir bemerken, was Judas hier so auf dem Herzen hat, den Gläubigen gegenüber, damit sie bewahrt bleiben vor den erneuten Einflüssen dieser Welt. Sie sollen sich aufregen, sie sollen sich erregen und sie sollen möglichst auch verschmolzen werden mit den Werdegängen dieser Welt. Dabei sind sie Kinder Gottes und sollen einfach bei ihrem Heiland bleiben, der herzlich für sie sorgt. Judas will in seinem Brief die Gläubigen mahnen zur Wachsamkeit und zur Aufmerksamkeit darüber, mit welchem Geist sie es zu tun haben. Ist es der Geist Gottes, der mich leitet? Oder bin ich wieder angetickt vom Geist dieser Welt? Oder im anderen, die mir maßgeblich sein wollen, ist in ihnen der Geist Gottes oder der Geist dieser Welt? In 1. Johannes 4, 1 bis 3 steht ja, wer den Geist Gottes hat und wo der Geist dieser Welt ist. Und zwar liegt das nicht nur im Wortbekenntnis, ob man den Geist Gottes hat, sondern im Lebensbekenntnis. Wer Jesus Christus nicht als den alleinigen Mittler zwischen Gott und den Menschen bekennt und sich dazu bekennt, der hat nicht den Heiligen Geist. Ganz einfach. Wer was anderes sagt, der hat nur den Weltgeist. Und Judas will das so deutlich machen, dass niemand verführt wird. Wer das nicht mit dem Leben bekennt, Jesus Christus allein, ist nicht ergänzungswürdig, sondern ein Hinderer des Evangeliums. Darum sprach schon Jesus zum Anfang der letzten Zeit in Matthäus 16, Vers 6 zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Das waren gläubige Leute, die Pharisäer. Die Sadduzäer glaubten auch an Gott. Aber sie glaubten nur nicht an ein Leben nach dem Tod, aber sie glaubten an Gott. Sie waren so Freimaurer. Ja, hütet euch vor denen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, vor der selbsterwählten Frömmigkeitsvorstellung und der religiösen Philosophie. Erinnert euch, so sagt Judas hier, an das Wort Gottes allein. Ich will uns diese Verse nochmal vorlesen. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltung hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ich erinnere mich gerade daran, auch Bruder Nötzold musste leider berichten, das konnte man gar nicht verstehen, dass er die DDR damals bei Nacht und Nebel verlassen musste. Warum? Weil er denunziert worden ist durch einen Gläubigen. Durch einen Heilsarmee-Offizier, so sagt er. Ja, der hat ihn angeschwärzt. Und dann musste er die DDR verlassen und fliehen. Ja, das kann alles passieren. Da denkt man, da ist ein Bruder. Und plötzlich entpuppt er sich als ein Widersacher. Nicht? Und das kann auch heute geschehen. Und wir können nur gesichert sein, wenn wir immer wieder ins Wort Gottes hineinschauen. Und wenn wir sagen, das ist mein Leben, das ist der Maßstab, daran will ich gemessen werden und will ich auch das messen, was um mich herum geschieht und will auch daran messen, was Gemeinde Jesu ist, damit wir bewahrt werden auf den Tag der Wiederkunft unseres Heilandes, Jesu Christi. Soweit zu diesen paar Versen. Wir kommen ja so langsam zu dem Ende des Judasbriefes. Aber ihr merkt, wie viel dort in diesem kleinen Brief drin steckt und uns eine große Hilfe sein darf und soll.